Direkt aus Europa, Nummer 362, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio ist Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Wir kommen noch einmal zurück auf unser Hauptthema heute Morgen, die Lage in Libyen. Gestern Abend ist erneut eine Lufthansa-Maschine aus Tripolis in Frankfurt gelandet, vollgepackt mit Deutschen, die vor allem eins wollten, raus aus Libyen. Meine Kollegin Anke Petermann hat die Ankunft am Frankfurter Flughafen für uns verfolgt.
Nein, Michel! Lange Umarmung, Tränen im Augenwinkel. Eva King-Leonhardt, Mitarbeiterin eines Consulting-Unternehmens in Tripolis, drückt ihren Bruder, voller Erleichterung, in Sicherheit zu sein. Die Lufthansa hatte eine Maschine mit 300 Plätzen für den Abendflug nach Frankfurt am Main eingesetzt und damit die übliche Kapazität auf der Strecke verdoppelt. Sie hatten große Angst, erzählen Eva King-Leonhardt und ihr Kollege. Beide arbeiten für ein libysch-türkisches Konsortium am Bau eines Einkaufszentrums mit. Ihre Erfahrungen der vergangenen Tage?
Sie bekommen die Schießerei mit.
Gabi und Uli geben zwar ihren Nachnamen nicht preis, als Mitarbeiter einer großen Baufirma haben sie aber mitbekommen, dass deutsche Firmen stark betroffen sind von den Unruhen mit Schwerpunkt in Tripolis und Benghazi im Osten Libyens.
Von Strabag haben sie zum Beispiel das Büro abgebrannt. Benghazi ist der ganze Yard niedergemacht worden, also Betriebshof. Die haben zerstört, die Autos geklaut, alles kaputt gemacht.
Demonstrationen und Protest, aber auch Vandalismus und Plünderungen haben die Geschäftsleute erlebt, die jetzt ausgeflogen werden. Welches Ziel die Menschen verfolgen, die auf die Straße gehen, darüber kann er nur spekulieren. Der kaufmännische Leiter, der 2 Jahre für seinen Baukonzern in Benghazi und fast 2 Jahre in Tripolis gearbeitet hat.
Das ist ganz schwer zu sagen. Also den Eindruck, den wir haben, ist, dass die Leute, die demonstrieren, wissen zwar, was sie nicht wollen, aber wissen auch nicht richtig, was sie wollen. Das ist im Grunde auch verständlich, weil seit 40 Jahren gibt es ja keine politische Kultur dort. Es gibt keine Parteien und es wird keine andere Meinung zugelassen. Die Gefahr ist eben, dass sich das jetzt ein bisschen in den Chaos reinentwickelt.
Lufthansa-Jets, Militärmaschinen der Bundeswehr, Schiffe. Jede Ausreisemöglichkeit wird derzeit genutzt. Und doch denken viele Deutsche, kaum dass sie sicher gelandet sind, schon wieder über eine mögliche Rückkehr nach. Ich will zurück in meinen Beruf, sagt Eva King-Leonhardt und meint damit auch zurück nach Tripolis. Uli macht sich Sorgen um die Baustellen seines Konzerns.
Besteht Gefahr, dass jetzt auch geplündert wird oder auch Zerstörungen vorgenommen werden?
Also wir sind alle, auch mit denen ich jetzt im Flugzeug gesprochen habe, mit allen Geschäftsleuten, wir sind eigentlich generell davon überzeugt, dass wir, nachdem sich das geordnet hat, wobei keiner weiß, wie es richtig ausgeht, dass wir zurückgehen, um unsere Geschäfte weiter zu erledigen.
So Andreas Weichelt, ursprünglich aus Bautzen, seit einem Jahr für eine Consultant-Firma in Libyen und aktiv in der libysch-deutschen Freundschaftsvereinigung. Wie die meisten Ausreisenden hat er kleines Gepäck dabei. Das Haus, das er außerhalb von Tripolis gemietet hat, hält er für sicher. Doch nach Business as usual sieht es vorerst in Libyen nicht aus.
Anke Petermann war das mit ihrer Reportage vom Frankfurter Flughafen. Die Zeit gleich 8:02. Drei deutsche Bundeswehrsoldaten sind in der vergangenen Woche in der afghanischen Provinz Baglan ums Leben gekommen. Ende dieser Woche findet in Bayern die Beisetzung statt. Es war ein besonders tragischer Zwischenfall, denn die drei Männer starben nicht etwa in einem Feuergefecht mit Taliban-Kämpfern, sondern wurden von einem afghanischen Soldaten erschossen, von einem Mann, der plötzlich mitten in einem geschützten Militärstützpunkt das Feuer eröffnete. Es war der jüngste derartige Zwischenfall. Auch bei britischen und amerikanischen Truppen hat es solche Angriffe von vermeintlichen Kameraden bereits gegeben. Und am Telefon kann ich jetzt mit dem obersten deutschen Befehlshaber in Afghanistan sprechen, mit Generalmajor Hans-Werner Fritz. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Armbruster, und einen herzlichen Gruß an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
General Fritz, diese enge Zusammenarbeit zwischen deutschen und afghanischen Soldaten ist ja als Partnering bekannt geworden. Zeigt dieser Zwischenfall vergangene Woche mit 3 Toten, dass sich die Bundeswehr mit dieser Strategie den Feind ins eigene Haus holt?
Wir müssen uns vorstellen, es geht um die gemeinsame Ausbildung mit den Afghanen. Es geht um die Teilhabe der Afghanen an den Operationen. Es geht um das afghanische Gesicht bei den Operationen. Ich halte das Partnering für alternativlos und nach all den Kämpfen, die wir gehabt haben, auch für ein ausgesprochen erfolgreiches Konzept. Bei dem Anschlag handelt es sich um eine Einzeltat im Sinne eines Amoklaufs.
Was tun Sie, um solche Angriffe in Zukunft zu vermeiden?
Wir achten natürlich noch mehr auf die äußere Sicherheit unserer Lager und unserer Soldaten. Aber ich muss Ihnen sagen, es gibt keine absolute Sicherheit, die uns vor diesen Anschlägen schützt.
Was wissen Sie denn inzwischen über diesen Amokschützen in dem Camp in Baglan?
Ich sage das mit aller Vorsicht. Es scheint sich um einen sehr jungen Mann zu handeln, der ein regulärer Soldat der afghanischen Armee war und der im Sinne eines Amoklaufes die Waffe gegen unsere Soldaten gerichtet hat. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die afghanischen Soldaten selber uns gegenüber ihr großes Bedauern ausgedrückt haben über diesen Vorfall und auch ihre Scham, dass es aus ihren Reihen heraus geschehen ist. Ich glaube, das spricht für sich.
Was sagt uns dieser Zwischenfall über die Sicherheit in der Provinz Baglan?
Ich denke, man kann nicht auf die ganze Provinz schließen aufgrund dieser Einzeltat. Sicher kann man sagen, dass wir die Gesamtsicherheit nicht nur in der Provinz Baglan, sondern auch im Kunduz-Bereich, also einem großen Streifen, nachhaltig verbessert haben. Sie können es daran erkennen, dass das normale Leben wieder Einzug hält. Die Bauern pflügen ihre Felder in Bereichen, in denen vorher gekämpft worden ist. Es werden Straßen gebaut. Es zieht Normalität ein. Es gibt Verkaufsstände. Und ich muss Ihnen sagen, aus vielen Gesprächen mit den Einheimischen, die sind wirklich froh, dass wir da sind.
Ihre Zeit in Afghanistan geht morgen zu Ende. Sie waren 9 Monate lang dort. Mit was für einem Gefühl verlassen Sie das Land?
Ich gehe mit einem Gefühl heraus, dass wir eine Menge erreicht haben. Wir haben etwas für die Sicherheit der Afghanen getan, damit auch für unsere eigene Sicherheit. Wir haben uns bewährt in einer Allianz von 16 Nationen in einem sehr, sehr harten Einsatz. Wir haben ausgezeichnet zusammengearbeitet mit unseren afghanischen Partnern. Ich bin sehr stolz darauf und ich habe die Afghanen sehr schätzen gelernt. Und vor allen Dingen bin ich unglaublich stolz auf unsere jungen Soldatinnen und Soldaten, was sie hier geleistet haben unter schwierigsten Bedingungen und in sehr, sehr harten Einsätzen.
Generalmajor Hans-Werner Fritz, Kommandeur der ISAF-Truppen in Nordafghanistan, hier bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk. Besten Dank für das Gespräch, Herr General.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Auf Wiederhören.
Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten. Mit einer Trauerfeier haben Bundeswehr, Bundesregierung und Angehörige Abschied von den 3 in Afghanistan getöteten Soldaten genommen. An der Gedenkfeier nahmen auch Bundeskanzlerin Merkel und SPD-Chef Gabriel teil. Die 3 Soldaten waren vor einer Woche in der Provinz Baglan von einem afghanischen Soldaten erschossen worden. Bei dem Anschlag wurden 6 weitere Soldaten verletzt.
Informationen am Abend.
Mit Gerd Breker einen schönen guten Abend. Die Themen heute: die Geschichte um den Doktortitel von zu Guttenberg und die Trauerfeier für die in Afghanistan gefallenen deutschen Soldaten. Auch ohne Doktortitel ist Verteidigungsminister zu Guttenberg Deutschlands beliebtester Politiker. Doch seine Sympathiewerte, sie sind im Sinkflug. Die Wissenschaft zeigt sich empört über die Fehler in seiner Doktorarbeit. Bei der Justiz wurde Strafanzeige wegen möglicher Verstöße gegen das Urheberrecht erstattet. Die Kommission der Universität Bayreuth prüft, ob der Minister vorsätzlich oder fahrlässig getäuscht hat.
Mit der Aussetzung der Wehrpflicht ist die Armee auf Freiwillige angewiesen, die sich bislang nicht so zahlreich melden, wie sie benötigt werden. Das Verteidigungsministerium plant deshalb von den 4,8 Millionen Euro 2,2 Millionen Euro für Radio- und Fernsehspots.
Mit einer Trauerfeier im niederbayerischen Regen haben Bundeswehr, Bundesregierung und Angehörige heute Abschied von den drei in Afghanistan getöteten Soldaten genommen. Mit dabei ihr Dienstherr Karl Theodor zu Guttenberg, Ivo Maruschik.
Zum Abschluss der Trauerfeier trugen Soldaten die mit Fahnen und Helmen geschmückten Särge feierlich nach draußen. Dort wurden die Gefallenen mit dem Lied vom guten Kameraden verabschiedet und an ihre Familien übergeben. Auf dem Stadtplatz, wo rund 1500 Menschen, Soldaten und Zivilisten, die Übertragung der Trauerfeier verfolgten, herrschte zu diesem Zeitpunkt ergriffene Stille. In der Trauerfeier hatte Militärdekan Reinhold Bartmann auch die Frage angesprochen, die die Menschen in Regen am meisten beschäftigt, die Frage nach dem Sinn des Afghanistan-Einsatzes. Immer wieder war die Forderung zu hören, die jungen Leute zurückzuholen. Verteidigungsminister zu Guttenberg bekräftigte aber in seiner Trauerrede, dass die Bundeswehr an ihrem Engagement in Afghanistan festhalten müsse. Anderenfalls hätte der Attentäter, der vor einer Woche das Feuer auf die deutschen Soldaten eröffnet hatte, sein Ziel erreicht.
Wir würden dem Täter vom vergangenen Freitag nachträglich zum grauenvollen Triumph verhelfen. Und wir lassen uns deshalb von unserem so schwierigen Weg nicht abbringen. Das sind wir den Toten und Verwundeten auch schuldig. Und das sind wir unseren Soldaten schuldig, die auch zur Stunde vor Ort in Afghanistan im Einsatz stehen.
Bürgermeisterin Ilse Oswald versprach den Angehörigen und den Kameraden der Soldaten unter Tränen, dass die Gefallenen nicht vergessen werden.
Ein Bericht von Ivo Maruschik zum Abschluss dieser Sendung. Für Ihre Aufmerksamkeit bis hierhin bedankt sich im Namen aller Beteiligten Gerd Breker.
Deutschlandfunk. 8:30 Uhr, die Nachrichten. Der UNO-Sicherheitsrat hat auf einer Sondersitzung Sanktionen gegen Libyen verhängt. In New York beschlossen die 15 Mitglieder einstimmig ein Waffenembargo, Reisebeschränkungen für führende Mitglieder der Regierung in Tripolis und das Einfrieren von Auslandsvermögen der Familie von Mahtab al-Gaddafi. Das höchste Gremium der Vereinten Nationen erklärte zudem den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag für zuständig, Ermittlungen aufzunehmen. Es soll prüfen, ob die gewaltsame Niederschlagung der Proteste in Libyen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit geahndet werden können. Staatschef Gaddafi hält ungeachtet der Sanktionen an der Macht fest. Nach einem Bericht des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera kontrollieren regierungstreue Milizen weiterhin die meisten Stadtteile der Hauptstadt Tripolis. Auf den Straßen seien immer wieder Schüsse zu hören. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 9 Uhr.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio ist weiterhin Dirk Müller. Einen schönen guten Morgen.
Die Lokführer streiken und die Bahnfahrer sind sauer.
Ich habe eine Fahrzeit auf die Arbeit von 2 Stunden und jetzt erhöht die sich nochmal um eine halbe Stunde. Also da hört mein Spaß jetzt auf.
Es ist wie ein Glücksspiel. Entweder fährt sie wieder nicht. Die haben Recht zu streiken, die wollen auch mehr Geld. Sie haben Recht.
Das ist wie in allem, dann streikt man und irgendwann einigt man sich wieder. Es geht natürlich immer zu Lasten der Kunden.
Die Streiks der Lokführer, auch dazu gleich mehr. Deutschlandfunk gleich 7:44 Uhr. Die Lokführer setzen jetzt die Drohung in die Tat um. Daran gab es wohl auch keine Zweifel. Streiks seit gestern Abend. Ab 20 Uhr machte der Güterverkehr den Anfang. Seit 4 Uhr heute früh ist auch der Personenverkehr an der Reihe. Unsere Korrespondentin Anke Petermann beobachtet die Streiks und auch die Auswirkungen. Wie ist die Situation jetzt?
Man kann von schwersten Behinderungen im Bahnverkehr sprechen, und zwar flächendeckend und bundesweit. Schwerpunkte dabei liegen auf den Knotenpunkten Berlin, Frankfurt, Köln. Aber auch die S-Bahnen in Hamburg, in München, Nürnberg und Stuttgart sind betroffen. Die in den Ballungsräumen fallen also 80% der Bahnen entweder aus oder sind massiv verspätet. Betroffen sind auch Privatbahnen wie die Westfalenbahn, die Nordostseebahn. Also es gibt Chaos an den Bahnhöfen. Man kommt allerdings weg, muss sich allerdings auf massive Verspätungen einrichten. Die Lokführergewerkschaft hat gesagt, nach einer Stunde hat jeder die Chance, den Bahnhof zu verlassen. Aber die Verspätungen, die werden sich ziehen bis in den Nachmittag.
In gut zwei Stunden soll der ganze Spuk ja auch vorbei sein. Aber dennoch, die Experten erwarten Chaos für den gesamten Tag.
Chaos für den gesamten Tag und natürlich auch Ausfälle im Güterverkehr. 500 Lokführer sind im Güterverkehr seit gestern Abend um 8 Uhr im Streik. Da sind auch 600 Güterzüge nach Angaben der GDL entweder ausgefallen oder verspätet gekommen. Über 200 sind wirklich gestrichen worden, das sagt die Deutsche Bahn. Allerdings betont die Bahn auch hier, dass es keinen richtigen Stillstand gibt, sondern dass sie es doch schaffen wird, die Hochöfen und die Kraftwerke, also die wichtigen Industrien, zu versorgen. Vereinzelt weichen Firmen auch auf Lastwagen auf, aber der Lkw-Verkehr, der kann nur einen Bruchteil des gesamten nächtlichen Güterverkehrsaufkommens auffangen. Und auch dort werden sich die Auswirkungen bis weit in den Tag, möglicherweise bis in den Abend ziehen.
Wir haben jetzt gestern Abend, Anke Petermann, auch heute Morgen lesen können, dass die Binnenschiffer gegebenenfalls kompensieren können. Können sie das wirklich?
Ja, das ist die Frage, wie lang oder kurzfristig die Lokführergewerkschaft auch künftige Streiks ankündigt. Denn es ist so gewesen, im Personenverkehr hat sie ja zugesagt, 12 Stunden vorher wird sie jeweils die Reisenden warnen. Im Güterverkehr hat sie gesagt, sie wird das autonom bestimmen. Also die Frage ist, wie viel Vorwarnzeit bekommen die Firmen, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen?
Wie groß ist heute schon der finanzielle Schaden?
Der finanzielle Schaden beziffert sich für einen Güterverkehrstag sozusagen, der ausfällt, auf 50 bis 100 Millionen Euro. Wobei gestern gesagt wurde, den ersten Tag kann man noch wegstecken. So richtig schlimm wird es erst, wenn der Streik andauert, wenn er länger als eine Woche, zwei Wochen dauert, dann kostet jeder Tag 100 oder 200 Millionen Euro. Aber zunächst mal reden wir ja nur von befristeten Streiks und für diese Woche ist es das vermutlich auch gewesen. Und dann wird man sehen, ob die zerstrittenen Parteien sich zusammensetzen und vielleicht doch noch zu Kompromissen oder zumindest zur Wiederaufnahme von Verhandlungen kommen.
Informationen von Anke Petermann. Vielen Dank.
Deutschlandfunk.
Acht Uhr, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Der Lokführerstreik hat bundesweit zu erheblichen Störungen im Personen- und Güterverkehr geführt. Die Meldungen im Einzelnen. Im deutschen Bahnverkehr wird seit 4 Uhr früh auch der Personenverkehr wieder bestreikt. Nach Angaben der Lokführergewerkschaft GDL stehen bundesweit Züge still. Besonders betroffen seien Knotenpunkte im Fernverkehr, etwa Frankfurt, Köln, Berlin oder München. Millionen Bahnreisende müssen sich damit auf Verspätungen und Ausfälle auch bei den S-Bahnen einstellen. Im Güterverkehr hatten die Lokführer bereits gestern Abend die Arbeit niedergelegt. Schwerpunkte sind Ostdeutschland und der größte europäische Güterbahnhof in Maschen bei Hamburg. Die Gewerkschaft will mit den Protestaktionen einen einheitlichen Tarifvertrag für alle 26.000 Lokführer in Deutschland durchsetzen. Die deutschen Binnenschiffer haben nach eigenen Angaben genügend Kapazitäten, um Engpässe im Güterverkehr während des Lokführerstreiks aufzufangen. Man könne sogar kurzfristig einspringen und Fracht übernehmen, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbandes Schwanen der Berliner Zeitung. Die Schiffsflotten vieler großer Unternehmen seien derzeit nicht ausgelastet.
Deutschlandradio Kultur. Radiofeuilleton.
An diesem Montagvormittag mit Katrin Heise und Martin Riesel am Mikrofon. Wir grüßen Sie ganz herzlich. Guten Morgen. Ab heute ist Roland Jahn der neue Chef der Stasi-Unterlagenbehörde. Sie gilt als weltweit einzigartige Institution und ist Vorbild für die Aufarbeitung von Vergangenheit in anderen ehemaligen Diktaturen, die Stasi-Unterlagenbehörde. Mit Joachim Gauck und Marianne Birtler standen zwei DDR-Oppositionelle an ihrer Spitze. Ab heute tritt Roland Jahn sein neues Amt als Leiter der Behörde an. Er ist ebenfalls ehemaliger DDR-Bürgerrechtler, der 1983 als Mitglied der Friedensbewegung aus der DDR ausgewiesen worden war. Seine Berufung kommentierte Roland Jahn im Deutschlandradio Kultur so.
Für mich war das eine persönliche Genugtuung, eine große Genugtuung, weil die Stadtsicherheit hat sozusagen stark in mein Leben eingegriffen. Sie hat mich von der Uni geschmissen, sie hat mich ins Gefängnis gesperrt und sie hat mich gewaltsam in den Westen abgeschoben, sozusagen aus der Heimat weggebracht. Dass ich jetzt die Akten der Stasi sozusagen verwalten soll, das ist schon eine bedeutende Angelegenheit. Aber ich finde es schon auch politisch wichtig, denn meine Wahl ist damit ein deutliches Signal gegen das Vergessen und macht deutlich, dass die Aufarbeitung weitergehen soll.
Sagt Roland Jahn, der heute als Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde sein Amt antreten wird. Am Telefon grüße ich Klaus-Dietmar Henke. Er ist Professor für Zeitgeschichte an der Technischen Uni Dresden, in der Lausitz geboren, in Westdeutschland aufgewachsen und vor seinem Ruf nach Dresden quasi als Wissenschaftschef der Stasi-Unterlagenbehörde tätig gewesen. Schönen guten Tag, Herr Henke.
Guten Tag, Frau Heise.
Roland Jahn sieht seine Berufung, wie wir eben gehört haben, als Zeichen, als politisches Zeichen dafür, dass weiter aufgearbeitet werden soll.
Vielleicht kann man sagen, dass alle drei Bundesbeauftragten eine außerordentlich glückliche Wahl des Bundestags gewesen sind. Sie haben ganz unterschiedlich gewirkt. Roland Jahn war ja ein Widerstandskämpfer gegen die SED-Diktatur, sehr imponierende Persönlichkeit. Er hat es dann auch fortgesetzt, nachdem sie hinausgeschmissen haben, gefesselt aus der DDR in West-Berlin. Und sein großer Vorteil ist, vielleicht im Unterschied zu Birtler und Gauck, dass er die alte Bundesrepublik und die DDR gleich gut kennt. Und zugleich ist er bestens vernetzt als Journalist und für diese, er wird ja der letzte Bundesbeauftragte sein. Es gibt eine Restlaufzeit von ein paar Jahren. Und diese schwierige Aufgabe, die Behörde umzuformen und zugleich das Erbe der friedlichen Revolution zu wahren, wenn man das jemand zutrauen kann, dann ist das Roland Jahn.
Lassen Sie uns noch mal kurz nach hinten blicken, also resümieren, wie haben die beiden Vorgänger die Behörde geprägt?
Joachim Gauck war jemand, der die Öffentlichkeit, namentlich in Westdeutschland, überhaupt erst für diese revolutionäre Idee gewinnen musste, dass plötzlich Geheimdienstakten, was ja noch nie vorher passiert ist, zugänglich wären und jeder Einzelne, der verfolgt war von der Staatssicherheit, sich sozusagen seine eigene Biografie wieder aneignen kann. Das war nicht so ein populärer Gedanke. Helmut Kohl konnte damit nicht viel anfangen, aber Joachim Gauck hat das geschafft und zugleich hat er es geschafft, eine Behörde aufzubauen, im Grunde über Nacht mit 3000 Mitarbeitern, die zugleich sofort funktionieren sollte. Ich wundere mich heute noch, dass das geklappt hat. Also das ist seine große Leistung gewesen.
Wie würden Sie Marianne Birtler dann beschreiben?
Birtler ist eine Frau, die große Liebenswürdigkeit mit ganz großer Durchsetzungskraft verknüpft hat und die hat sie in den 10 Jahren auch wirklich gebraucht. Sie hat sich ja mit Chile angelegt, sie hat der Bundesregierung richtig Schwierigkeiten gemacht auch und das zeichnet sie eben aus. Sie war auch in der DDR eine sehr mutige Regimegegnerin.
Und heute tritt in Roland Jahn das Amt des Leiters der Stasi-Unterlagenbehörde an. Unser Thema im Radiofeuilleton mit Klaus-Dietmar Henke, Professor für Zeitgeschichte in Dresden. Wie würden Sie, Herr Henke, nach 20 Jahren die Behörde so im Spannungsfeld sehen? Einerseits Wahrheitssuche, andererseits eben werden soziale Beziehungen auch heute noch ja durch die Vergangenheit, wenn sie rauskommt, belastet, zerstört. Sollte man eigentlich auf Aufklärung an bestimmten Stellen auch verzichten, um des lieben Friedens willen sozusagen?
Ja, es gibt natürlich, Frau Heise, immer eine Spannung zwischen sozialem Frieden und Wahrheitssuche. Aber ich glaube, ohne Wahrheit gibt es überhaupt keinen sozialen Frieden auf Dauer. Der werde gefährdet, wenn man das nicht tun würde. Wir hatten ja in den 90er Jahren, erinnere mich sehr gut daran, nun alle möglichen Unkenrufe, es wird ein Bürgerkrieg, ähnliche Zustände geben, die Opfer werden über die Täter herfahren. Gar nichts ist passiert. Ganz im Gegenteil, dadurch, dass man die Wahrheit sehr schnell feststellen konnte aus den Akten, hat man politischen Denunziationen, Gerüchtemachereien sehr schnell ein Ende setzen können. Also rückblickend muss man sagen, es war genau der richtige Weg, den die Bürgerrechtler eingeschlagen hatten. Es ist ja eine DDR-Idee gewesen, ja, keine West-Idee, die Akten aufzumachen. Ne?
Welche Rolle spielten dabei die Medien, die vorwiegend auch westdeutsch geprägten Medien?
Ja, die Medien haben natürlich personalisiert, aber das machen Medien immer. Zeitweise war es ja so, dass man vor lauter IMs gar keine SED-Bonzen mehr gesehen hat. Aber wenn wir zurückblicken, können wir doch wirklich sagen, dass die Aufarbeitung der SED-Diktatur ungewöhnlich effektiv war, ungewöhnlich ertragreich.
Deswegen ja auch durchaus kopiert wird in aller Welt. Ja. Die Stasi-Unterlagenbehörde und ihre Leiter standen aber selbst auch im Kreuzfeuer der Kritik oder stehen es noch?
Die Kritik an der Behörde war in den 90er Jahren 100-mal heftiger. Aber die Fehler, die auch gemacht worden sind, auch von Frau Birtler, auch von Herrn Gauck, auch Jahn wird Fehler machen, haben die Existenz dieser wunderbaren Behörde ja nie in Frage gestellt. Es gibt 111 Kilometer Akten und da gibt es noch viele Goldkörner drin.
Erst kürzlich stellte sich ja zum Beispiel raus, dass der Vorsitzende des Hauptpersonalrates der Stasi-Unterlagenbehörde ein ehemaliger Stasi-Mitarbeiter ist.
Also da gab es am Anfang natürlich auch personelle Probleme, wobei man sagen muss, es gab auch Stasi-Leute, ich habe die selber kennengelernt, die sich schon in der friedlichen Revolution auf die Seite der Bürgerrechtler gestellt hatten und mit ihrem Wissen am Anfang wirklich wichtig waren. Dass das sich jetzt durchgezogen hat bis jetzt, ist ein gewisses Problem, hat aber die Funktionsfähigkeit der Behörde nie beeinträchtigt, weil diese Leute ja überhaupt keine Entscheidungen treffen konnten.
Was wünschen Sie Roland Jahn in seinem neuen Amt?
Viel Glück und seine Standfestigkeit, die er über 30, 40 Jahre gezeigt hat und die wird er haben und er wird es gut machen.
Klaus-Dietmar Henke zur Amtseinführung Roland Jahns. Klaus-Dietmar Henke war in den Anfangsjahren in der Abteilung Bildung und Forschung in der Stasi-Unterlagenbehörde tätig. Er ist jetzt Professor an der TU Dresden. Herr Henke, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke, Frau Heise.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 361. Die Sudeten sind ein mitteleuropäisches Mittelgebirge in Polen und in Tschechien. Dort leben Polen und Tschechen. Und bis 1945 lebten dort in Tschechien auch viele Deutsche. Die Tschechoslowakei gehörte zu Österreich und wurde 1918 eine Republik. Am 1. Januar 1993 wurde sie in die Slowakei und die Tschechische Republik geteilt. Die deutschsprachigen Bürger der Tschechoslowakei wurden als Sudetendeutsche bezeichnet, weil viele von ihnen in den Sudeten und dort in der Nähe lebten. 1938 hat Hitler das Sudetenland annektiert, ein halbes Jahr vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs im Herbst 1939 die Slowakei abgespalten und dann Böhmen und Mähren besetzt, also das Gebiet, das nach der Annexion des Sudetenlands und der Abspaltung der Slowakei von der Tschechoslowakei noch übrig geblieben war. Dort wurden die Tschechen brutal unterdrückt und dafür haben sie sich dann 1945 an den Sudetendeutschen gerächt. Der Staatspräsident der Tschechoslowakei hat veranlasst, alle deutschsprachigen Bürger zu enteignen und sie aus ihrer Heimat zu vertreiben. Böhmen ist der westliche Teil von Tschechien und Mähren der östliche. Das Sudetenland gibt es nicht mehr. Aus einem Dorf im westlichen Teil von Böhmen in der Nähe von Karlsbad wurden 1945 auch alle Deutschen vertrieben und in die Häuser der Vertriebenen kamen Tschechen aus anderen Teilen der Republik. Sie wussten natürlich, dass dort Deutsche gelebt hatten, aber von dieser Vergangenheit wollten sie nichts wissen. Inzwischen sind aber mehr als 60 Jahre vergangen und nun fangen die jungen Leute an, sich dafür zu interessieren, was das für ein Dorf ist, in dem sie leben. Auf der Gedenktafel am Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs stehen fast nur deutsche Namen. Deshalb hatte man sich 60 Jahre lang nicht für dieses Denkmal interessiert, aber nun haben sie es restauriert und wieder eingeweiht. Zu dieser Feier haben sich die Bürger auf dem Dorfplatz versammelt. Der Kinderchor hat die Nationalhymne gesungen und ein paar älteren Leuten sind dabei die Tränen gekommen. Früher war das ein wohlhabendes Dorf, aber jetzt ist die Kirche schon halb verfallen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 15%. Dadurch, dass das Dorf nach der Zwangsaussiedlung der Deutschen neu besiedelt wurde, ist ein Bruch entstanden, der bis heute zu spüren ist. Damit die Leute einen Bezug zu dem Ort finden, in dem sie leben, beschäftigt man sich dort jetzt mit der Regionalgeschichte. Denn wenn die Leute sich da nicht zu Hause fühlen, tun sie auch nichts für ihr Dorf. Ein junger Historiker hat gesagt, die Geschichte leistet den Menschen dort einen guten Dienst, weil sie sie irgendwie zusammenbringt und auch hilft, sie zu aktivieren. Er meint, wenn die Dorfbewohner auf die eigenen Probleme schauen, geht damit zwangsläufig die Auseinandersetzung mit den schwierigen Kapiteln der deutsch-tschechischen Geschichte einher. Er hat den Eindruck, dass viele spüren, dass ihnen etwas verloren gegangen ist, dass ihnen aber nicht klar ist, was das ist, und das sollen sie nun mit Hilfe der drei jungen Leute erfahren, die der Vizebürgermeister ins Dorf geholt hat. So ähnlich wie man in Polen das früher deutsche Schlesien wiederentdeckt hat, versucht man hier, das kulturelle Erbe, das geteilt wurde und zu einem großen Teil mit den Vertriebenen nach Deutschland gegangen ist, wieder irgendwie zu verbinden. Die drei jungen Leute haben sich mit der Dorfgeschichte beschäftigt und zu einem Gespräch mit mehr als 40 Einwohnern an einem Wintertag in der Dorfkneipe, alte Fotos und Zeichnungen, Berichte von Zeitzeugen und Dokumente aus Archiven mitgebracht. Und nun wollen die heutigen Dorfbewohner wissen, wie das Dorf früher ausgesehen hat, wer vor 1945 in welchem Haus gewohnt hat und wie die Menschen dort zusammengelebt haben. In der lebhaften Diskussion wurde auch über die Zwangsaussiedlung von 1945 gesprochen und eine junge Frau hat gesagt, auch daran, wie die Leute jetzt dort miteinander umgehen, sei zu erkennen, dass sie sich da nicht zu Hause fühlen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 361. Danke.